Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Es hat gereicht für die, die seit fast 30 Jahren in Brandenburg und Sachsen regieren. Zumindest um weiter stärkste Kraft im Land zu bleiben. Die SPD im Potsdamer Parlament, die CDU in dem in Dresden. Aber verloren haben dennoch beide mit teils historisch schlechten Ergebnissen. Und die AfD landet bei den Landtagswahlen in beiden Bundesländern auf Rang 2. Besonders das Abschneiden der AfD stand vor der Wahl und natürlich auch jetzt im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Und in beiden Landtagen wird eine Regierungsbildung schwieriger als bisher. Schauen wir uns das mal im Detail an. Zunächst zu den neuesten Zahlen in Sachsen. Jörg Schönborn in unserem ARD-Wahlstudio in Dresden. In Sachsen war es im Verlauf des Abends noch recht unklar, wer überhaupt mit wem regieren könnte. Ist das denn inzwischen etwas klarer?
Ja, es hat sich viel geklärt in der letzten Stunde, denn nur noch 5 von 60 Wahlkreisen sind offen. Und welche Auswirkungen das hat, zeige ich gleich bei der Sitzverteilung. Zunächst aber die aktuelle Hochrechnung, die dem Endergebnis sehr nahe kommen wird. CDU 32,3, Linke 10,3, SPD 7,7, AfD 27,8, Grüne 8,4. FDP 4,5 und die anderen Parteien 9%. Im Landtag in Dresden bleibt die CDU stärkste Kraft, 46 Mandate, Linke 14, SPD nur noch 10. Die AfD, die vom Verfassungsgerichtshof bei der Liste auf 30 Mandate begrenzt wurde, ist jetzt bei uns mit 37 Mandaten aufgeführt, denn sie hat bei Auszählung der Wahlkreise in mindestens 7 Fällen Kandidaten durchgebracht, die nicht auf der Liste stehen, also generische Direktmandate, die sie auf jeden Fall behalten kann. Die Grünen kommen auf 11 Mandate und es bleibt immer noch ein rechnerischer Rest von 2 Mandaten, der AfD proportional zustehen würde. Möglicherweise kann sie den noch mit weiteren Direktmandaten ausschöpfen. Das bedeutet, dass die kleinen Koalitionen aus etwa CDU und Grünen oder CDU und SPD jetzt mit großer Gewissheit keine Mehrheit mehr haben werden. Es wird also die Diskussion über Dreierbündnisse sein. Und da gilt im Moment Kenia, also CDU, SPD und Grüne als das Wahrscheinlichste. Und das hätte eine deutliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung wird etwa bei 65,5% liegen, sprunghaft gestiegen sein. Und an der Wählerwanderung für die AfD sieht man, welche Auswirkungen das vor allem hatte. Denn die Nichtwähler sind der stärkste Zustrom für diese Partei. Über 200.000 Stimmen. Von der CDU kommen auch gut 80.000, dann deutlich weniger von der Linken. Also die hohe Wahlbeteiligung ist eine Basis für den Erfolg der AfD.
Es sind ja doch deutliche Verschiebungen. Wie erklären Sie sich diese Zahlen und dieses Ergebnis?
Sie haben nichts mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Im Gegenteil, die Wählerinnen und Wähler sagen uns zu über 80%, mir geht es wirtschaftlich gut. Aber es gibt andere deutliche Erklärungen für die AfD-Erfolge in beiden Ländern. Der Partei gelingt es deutlicher als anderen, ostdeutsche Empfindungen auszudrücken. 2 Beispiele. Bei bestimmten Themen wird man heute ausgegrenzt, wenn man seine Meinung sagt. Als Empfindung von 69% der Sachsen geteilt. Oder Ostdeutsche sind an vielen Stellen immer noch Bürger zweiter Klasse, 66%. Aber schauen wir uns das genau an, diese 69%, die ja stutzig machen. Wenn wir die Parteianhänger fragen, dann sehen wir, dass 98% der AfD-Wähler sagen, ja, das stimmt. Aber durchaus auch bei den Grünen-Wählern die Hälfte diese Empfindung hat. Das ist eine Basis dieser Empfindung ostdeutscher Wahrnehmungen. Und das andere ist, dass die AfD eben ganz besonders stark zulegt, da, wo die Bevölkerung schrumpft. Wir haben das aufgeteilt. In den wachsenden Regionen kommt die AfD immerhin auf 18% plus 11, in den schrumpfenden auf 28, aber den stark schrumpfenden, oft Grenzregionen, über 30%, 20 Punkte Zugewinn. Also ostdeutsche Empfindungen und besondere Stärke in strukturschwachen Regionen.
Vielen Dank, Jörg. Wir sprechen uns dann gleich nochmal zu den Ergebnissen in Brandenburg. Aber wir bleiben erst nochmal in Sachsen. Die CDU so schwach wie noch nie im Freistaat und die SPD so desolat wie überhaupt noch nie bei einer Landtagswahl in Deutschland. Und so hat die AfD den größten Zugewinn im Freistaat. Wir haben es gerade gesehen, obwohl die CDU die meisten Stimmen insgesamt holte. Über lange Gesichter und jubelnde Menschen, Susanne Reichenbach.
So sieht Erleichterung aus. Erleichterung bei den sächsischen Christdemokraten. Trotz großer Verluste, sie landen vor der AfD. Der Applaus für den amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmer ist ausdauernd. Sie wissen hier, wie sehr er gekämpft hat für diese Mehrheit.
Wir haben es geschafft. Es ist eine Botschaft, die von Sachsen von diesem Abend ausgeht. Eine große Mehrheit von Menschen, die positiv für dieses Land eintreten, die etwas wollen, Das freundliche Sachsen hat gewonnen. Herzlichen Dank Ihnen allen.
Und trotzdem hat die CDU massiv an sie Stimmen verloren. Die AfD jubelt im Sächsischen Landtag nur ein paar Flure weiter. Die Sachsen schicken sie als starken Zweiten ins Parlament.
Liebe Freunde, heute ist ein historischer Tag. Unsere junge Partei, uns gibt es erst seit 6 Jahren, hat die CDU Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht.
Eingefrorene Mienen dagegen bei der Linken. Das Image der Kümmererpartei im Osten hat sie offenbar verloren.
Es ist eine Katastrophe, die wir da eingefahren haben, auch eine persönliche Niederlage. Die muss man erstmal verdauen und dann muss man in den nächsten Tagen sehen, wie es weitergeht.
Das müssen auch die Sozialdemokraten. Sie haben erneut Federn gelassen, die Stimmung gedämpft und trotzdem, sie wollen weiter mitregieren.
Das ist genau auch die gute Botschaft des heutigen Tages. Es wird eine gute Regierung geben. Wir haben stabile Verhältnisse. Es gibt eine klare Antwort gegen rechts.
Und dafür wird es wohl auch Sie brauchen, die Grünen, die, obwohl ihr Ergebnis schwächer ist als erwartet, schon mal ihre Position klar machen.
Wir haben gesagt, wir wollen Verantwortung übernehmen und ja, das nehmen wir auch sehr ernst. Was wir aber auch gesagt haben, ist, es darf kein Weiter-so geben.
Kein Weiter-so, dafür stand dieser Wahlkampf und dafür steht wohl dieses Wahlergebnis, das die Parteienlandschaft in Sachsen kräftig durcheinander rüttelt.
Soweit Sachsen und damit nach Brandenburg, Jörg Schönborn. In Brandenburg lag die SPD vorne, hat aber trotzdem ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren. Ist denn absehbar, ob sie weiterhin den Ministerpräsidenten stellen kann?
Das muss natürlich am Ende der Landtag entscheiden, aber rechnerisch gibt es jetzt ein vorläufiges amtliches Endergebnis und 2 Regierungsoptionen unter Führung der SPD. Zunächst dieses vorläufige amtliche Endergebnis. Die SPD kommt auf 26,2, die CDU auf 15,6, Linke 10,7, AfD zweitstärkste Kraft 23,5, Grüne 10,8, Freie Wähler 5%, FDP 4,1 und die anderen Parteien ebenfalls 4,1%. Das bedeutet, dass es im Parlament in Potsdam 6 Parteien gibt und folgende Regierungsoptionen unter Führung der SPD. Ein rot-rot-grünes oder genauer gesagt rot-grün-rotes Bündnis wie im Nachbarland Berlin hätte eine Einstimmenmehrheit, relativ knapp. Eine Kenia-Koalition wie in Sachsen-Anhalt, rot-schwarz-grün, käme auf eine deutlichere Mehrheit im Landtag in Potsdam. Das ist also am Ende eine Entscheidung, die die Parteien in Verhandlungen treffen müssen.
Und welchen Einfluss hat die Bundespolitik auf dieses Ergebnis? Kann man das irgendwie beziffern?
Ja, wir haben ja gemerkt, dass in beiden Ländern die Regierungsparteien CDU und SPD am Ende des Wahlkampfs nochmal aufgeholt haben. Aber trotzdem sind ja flächig die Verluste für beide Parteien in beiden Ländern da. Ich habe aus unserer Untersuchung ein paar Statements rausgesucht, die auf beide Parteien zielen. Zunächst auf die SPD, das Image hier in Brandenburg. Sie hat viel versprochen in der Bundesregierung, viele Ankündigungen, aber bei den Menschen kommt wenig an. 74%. Sie hätte nach der Bundestagswahl in die Opposition gehen müssen. 63%. Das sind Vorbehalte gegen die Regierungspolitik der SPD in Berlin. Aber auch die CDU stößt auf Vorbehalte. Sie kümmere sich zu wenig um die Interessen der Ostdeutschen. 64%. Und Angela Merkel habe wegen ihrer Flüchtlingspolitik einen Denkzettel verdient, 44%. Diesen Aspekt darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Die Flüchtlingskrise ist 4 Jahre her, aber es sind eben in Brandenburg und Sachsen die ersten Möglichkeiten gewesen, auch dies auf dem Wahlzettel zu berücksichtigen.
Jörg Schönborn, vielen Dank für diese Zahlen und Analysen. Ja, Brandenburgs rot-rote Regierung ist also abgewählt und trotzdem atmen sie vor allem bei den Sozialdemokraten kräftig auf. Sie könnten weiter den Ministerpräsidenten stellen, in welcher Konstellation auch immer. Und die AfD ist trotz Riesengewinn hinter der SPD geblieben. Reaktion zum Wahlausgang nun von Andreas König.
Verhaltener Applaus bei der SPD und Erleichterung darüber, dass sie das Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD doch noch knapp für sich entscheiden konnte.
Ich bin froh, dass wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis haben. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD. Und das heißt auch, wir stehen weiter in diesem Land vor großen Herausforderungen, auf die Menschen zuzugehen, mit den Menschen dieses Land voranzubringen. Das ist mein Ziel auch für die kommenden Jahre.
Die AfD feiert sich als Siegerin des Abends. Obwohl sie ihr großes Ziel knapp verfehlt hat, lag sie in den Umfragen doch lange vor der SPD.
Am Ende des Wahlkampfes 20 plus X war ausgegeben. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden. Aber eins zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose und dann das Ergebnis sicher ganz deutlich. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben.
Enttäuschte Gesichter bei den Christdemokraten, dass es so schlimm kommt, haben sie nicht erwartet. Wollte ihr Spitzenkandidat doch SPD-Mann Woidke als Ministerpräsidenten ablösen.
Und ich bin auch enttäuscht, wie viele andere auch enttäuscht sind, gar keine Frage. Und deswegen fühle ich mich als Spitzenkandidat und Landesvorsitzender zuallererst dafür auch verantwortlich. Auch das sage ich klar und deutlich. Ich als Spitzenkandidat bin dafür auch für das Ergebnis heute mitverantwortlich.
Als Katastrophe bezeichnet die bisher mitregierende Linke ihr Ergebnis. Hat sie doch im Wahlkampf versucht, als die Ostpartei zu punkten.
Dass wir jetzt nochmal unter diesen Umfragen liegen, das hat mich dann doch erschrocken. Ich glaube, dass es zum großen Teil damit zu tun hat, dass die Menschen taktisch gewählt haben, dass sie um jeden Preis verhindern wollten, dass die AfD stärkste Partei, stärkste Fraktion im Landtag wird.
Erstmals zweistellig, das ist das, was zählt an diesem Abend für die Grünen. Und entsprechend groß ist ihr Jubel.
Dass unsere Versprechen, mit uns gibt es Klimaschutz, Sozialpolitik und ein weltoffenes Brandenburg, dass das auch angekommen ist. Und das ist ein großartiges Signal.
Knapp gescheitert, die Enttäuschung bei der FDP ist groß, hat sie doch fest daran geglaubt, den Wiedereinzug in den Landtag zu schaffen. Ein Coup, der den Freien Wählern wohl gelingen wird, wenn auch knapp.
Und über das Ergebnis dieser beiden Landtagswahlen habe ich vor der Sendung mit einem der beiden AfD-Parteichefs, Jörg Meuthen, gesprochen. Guten Abend, Herr Meuthen.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Als Protestpartei bekommt die AfD offenbar großen Zuspruch. Als Regierungspartei wünscht sich die Mehrheit aber nach wie vor offensichtlich andere an der Macht.
Naja, also wissen Sie, die CDU kommt von 39%, ist jetzt, wenn ich die neuesten Zahlen richtig deute, bei 32%. Wir kommen von 9,7% und sind jetzt bei knapp 28. Das heißt, aus einem Vorsprung von 30% sind 4% geworden. Wir sind strahlender Wahlsieger, haben in Sachsen einen Zuwachs, fast eine Verdreifachung unserer Wahlergebnisse, in Brandenburg eine Verdoppelung. Wenn ich jetzt noch unglücklich wäre, dann wäre ich ein rechter Miesepeter. Das bin ich aber nicht. Ich freue mich über dieses grandiose Wahlergebnis, das wir erzielt haben in beiden Bundesländern.
Und dennoch hat es nicht gereicht zum Wahlsieg und es gibt keine Partei, die sich vorstellen kann, mit Ihnen zu koalieren. Reicht Ihnen dann die Rolle der Opposition?
Wissen Sie, Herr Zamperoni, man kann aus der Opposition heraus sehr viel erreichen. Also zum Beispiel haben unsere sächsischen Parteifreunde hier und die brandenburgischen in Potsdam immer wieder Gesetzesanträge aus der Opposition heraus eingebracht, noch in der kleineren Rolle, die ist ja jetzt viel größer geworden.
Aber das wurde dann abgelehnt. Ist das der Anspruch der AfD, nur aus der Opposition heraus?
Stopp, Sie müssen... Lassen Sie mich ausreden, dann erkläre ich es Ihnen. Was nämlich als nächstes passiert ist, der Antrag wird abgelehnt und 3 Monate später kommt er von der regierenden Partei, hier der CDU, da der SPD, wieder rein. Es sind 2, 3 Sätze geändert. Et voilà, das Ganze wird beschlossen. Das heißt, wir initiieren das, die anderen kopieren das und damit gestalten wir natürlich Politik mit. Und glauben Sie, mit dem Ergebnis im Rücken sind wir jetzt so dermaßen stark erste Oppositionspartei und wir haben so fragile Regierungskoalitionen zu erwarten, wenn die anderen untereinander gemeinsame Sache machen. Es werden ja Dreierbündnisse sein, die sind immer fragil, dass wir ganz, ganz stark unsere Positionen in die aktive Landespolitik werden mit einbringen können. Und wie sollte ich unglücklich sein angesichts eines Wahlsieges? Sie sagen, die CDU oder SPD seien Wahlsieger. Nein, das sind sie nicht. Sie haben grandiose Einbußen. Wir haben unglaubliche Zuwächse erzielt. Also der Wahlsieger des heutigen Abends in beiden Bundesländern ist eindeutig die Alternative für Deutschland.
Sie sind aber in beiden Bundesländern nicht die stärkste Kraft geworden. Und wenn Sie dann dauerhaft nur Opposition machen und können, meinen Sie nicht, dass die Bereitschaft, Protest zu wählen, irgendwann dann auch wieder nachlässt bei Wählerinnen und Wählern?
Nun, wir sind ja weit mehr als Protest. Wir haben Wahlprogramme über alle Politikfelder hinweg. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das bessere Politikangebot haben. Das sehen ja erkennbar auch sehr viele Bürger im Lande. So, deswegen haben sie uns gewählt. Und wenn eine Partei 6 Jahre alt ist und dann mit dermaßen deutlichem Abstand zweitstärkste Kraft wird, ganz knapp hinter der erststärksten Kraft, was ist denn mit diesen Volksparteien? Die CDU als Volkspartei erreicht in Brandenburg keine 20%. Die SPD als vermeintliche Volkspartei erreicht in Sachsen 7,8%. Wir schneiden ab mit 22,3 und 27,8. Also mit Verlaub, wer ist hier Volkspartei und wer ist es nicht mehr? Das Ergebnis ist doch sehr eindeutig.
Diesen Erfolg der AfD, den haben Sie auch mit Kandidaten des sogenannten Flügels, der nahesteht zumindest, erreicht. Heißt das, dass sich diese Strömung eher durchsetzt als eine gemäßigtere in der AfD?
Nein, es ist ganz allgemein so, dass die Wahlergebnisse im Osten besser sind. Das liegt an den spezifischen historischen Erfahrungen. Hier werden Bedrohung der Freiheit sensibler wahrgenommen als im Westen. Und darum ist man hier der AfD eher zugeneigt. Das ist völlig nachvollziehbar. Und die Veränderung in einem Land geht üblicherweise aus einer Region aus. Ich vergleiche das immer mit Italien. Schauen Sie, da hat die Lega Nord, so hieß sie von Matteo Salvini, im Norden Italiens stark die Politik zu bestimmen begonnen. Und heute sind sie in ganz Italien die stärkste Kraft. So sehe ich das auch für Deutschland mit der AfD. Nur geht hier die Veränderung nicht vom Norden, sondern eben vom Osten aus. Wir sind helle hier. Das ist Helldeutschland und nicht Dunkeldeutschland, weil es im Osten schneller begriffen wird, wie stark die Alternative für Deutschland eben wirklich die entscheidende politische Alternative für dieses Land ist.
Aber solange der rechtsnationalistische Parteiflügel wachsenden Einfluss hat und Sie sich nicht davon distanzieren, wird weiterhin keine Partei mit Ihnen koalieren wollen. Und dann bleiben Sie in der Rolle der Opposition.
Ja, auf diese Distanzierung können Sie lange warten. Die wird es nicht geben. Wir sind eine Partei und es gibt der Versuche, viele uns auseinander zu dividieren in der AfD Ost und West. Wir sind als Alternative für Deutschland nur dann ein wirklich erfolgversprechendes politisches Alternativmodell für Gesamtdeutschland, wenn wir gemeinsam arbeiten. Und das werden wir tun und wir werden uns damit Gewissheit nicht entzweien lassen.
Sagt der Chef der AfD, Jörg Meuthen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni. Einen schönen Abend noch.
Wenn Landtage gewählt werden, dann hat das stets auch Auswirkungen auf die Bundespolitik, auch wenn in den Parteizentralen gerne was anderes behauptet wird. Und so stellt sich auch nach den heutigen Ergebnissen die Frage, wie stabil regiert hier im Bundestag weiterhin die Große Koalition und wie bewertet man in Berlin die enormen Stimmengewinne der AfD? Reaktionen gesammelt von Daniel Pokraka.
Stoßgebete bei der CDU mit mäßigem Ergebnis. Reichlich Gesprächsbedarf bei der Wahlparty. Und wo ist die Parteichefin? Annegret Kramp-Karrenbauer nicht da. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Und so gibt der Generalsekretär die Richtung vor. Weiter regieren, mit voller Entschlossenheit.
Beispielsweise, wenn wir über die Frage der Klimaschutzgesetzgebung sprechen, das mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun, ohne den Industriestandort Deutschlands zu gefährden.
Bei der SPD treten die Vorsitzenden selbst vor die Kameras. Verkünden Sie mit Blick auf die Wahlergebnisse eine Kehrtwende? Für Malu Dreyer ist wichtig,
dass wir mit klaren Themen wie dem Soli und der Vermögenssteuer auch Gesicht gezeigt haben. So muss es eben auch weitergehen in den nächsten Wochen und Monaten.
Bessere Stimmung bei den Grünen, auch wenn die Partei mit Blick auf die Umfragen noch stärkere Zugewinne erhofft hatte.
Im Zweifelsfall ist es ein bisschen egal, ob wir ein 0,5% mehr oder weniger bekommen haben. Wichtig ist, was sich da ereignet hat in diesem Wahlkampf.
Bitter enttäuscht die Linke von den eigenen schlechten Ergebnissen und den starken der AfD. Der Parteichef sagt, Schuld daran seien marktradikale Experimente in Ostdeutschland.
Deswegen wird es auch einen erfolgreichen Kampf gegen die Rechten nur geben, wenn es deutlich mehr soziale Gerechtigkeit im Land gibt. Das müssen sich die Parteien der Großen Koalition auch hinter die Ohren schreiben.
Noch ein Verlierer, die FDP. Dass die Partei in Sachsen und Brandenburg wieder draußen bleibt, erklärt der Chef nicht mit eigenen Fehlern, sondern so.
Sehr viele werden aus taktischen Gründen trotz Sympathie für die FDP anders gewählt haben.
Zufrieden ist an diesem Abend vor allem eine Partei, die AfD.
Und wie die Spitze der SPD die Wahlergebnisse weiter einschätzt, darüber habe ich vor der Sendung mit Thorsten Schäfer-Gümbel gesprochen, einem der drei Interimsvorsitzenden. Guten Abend, Herr Schäfer-Gümbel.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Was überwiegt eigentlich? Die Erleichterung, in Brandenburg doch gerade noch stärkste Kraft vor der AfD geworden zu sein oder die Ernüchterung, in Sachsen in Sicht der 5%-Hürde gerutscht zu sein?
Nee, das ist ein Abend definitiv der gemischten Gefühle. Wir sind natürlich erleichtert darüber, dass Dietmar Woidke und die brandenburgische SPD stärkste Kraft geworden sind. Und das ist nach den Umfragen, die wir in den letzten Wochen hatten, ja wirklich eine große Kraftanstrengung gewesen, deutlich über 10% zugelegt nach diesen Umfragen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch dort schwerwiegende Verluste gehabt. Und auf der anderen Seite ein wirklich extrem schwieriges Ergebnis in Sachsen, das auch ehrlich gesagt Martin Dulich und seinem wirklich lebensfrohen Wahlkampf nicht gerecht wird. Aber die Polarisierung zwischen Union und AfD hat dort eben der Union vor allem geholfen. Es war besonders schwierig, zumal wir in Sachsen ja schon lange strukturelle Schwierigkeiten haben, was unsere Flächenversorgung angeht.
Ja, aber offensichtlich vertrauen immer weniger Menschen der SPD. Warum ist das so bei diesen historischen Verlusten?
Naja, es ist erst einmal so, dass wir auch in Sachsen, wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, bisher zumindest, wir müssen das Endergebnis ja abwarten, auch dort an absoluten Stimmen im Vergleich zum letzten Landtagswahlergebnis gar nicht verloren haben, sondern dass die drastisch höhere Wahlbeteiligung, das ist ja auch eine gute Nachricht des Abends, uns nicht geholfen hat. In Brandenburg haben wir Verluste hinnehmen müssen. Da kenne ich die Zahlen jetzt in den absoluten Wählerstimmen noch nicht. Und das ist natürlich schwerwiegend. Und das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir auf der Bundesebene im Moment mit Blick auf die Personalsuche in der Parteiführung und den Prozess, der ein langer Anlauf ist, aber auch manche Klärungsfrage vom Klimaschutz angefangen bis zu einem Thema, das wir in den letzten Tagen auch zur Entscheidung geführt haben, wie bei dem Thema Vermögenssteuer und Solidaritätszuschlag, einfach nicht der notwendige Rückenwind auch für die Wahlkämpfer da war. Das muss man, glaube ich, sehr klar sagen. Das war auch allen bewusst, dass es ein schwieriger Wahlkampf in beiden Bundesländern wird. Und in so einer nicht vollständig geklärten Situation ist es natürlich dann auch schwierig, vor Ort im Wahlkampf Stimmen zu sammeln.
So ist es. Seit Jahren stehen wir an Wahlabenden an dieser gleichen Stelle, Herr Schäfer-Gümbel. Die SPD hat mal wieder dramatisch verloren, sammelt einen historischen Tiefstand nach dem anderen. Könnte es sein, dass die Menschen die SPD einfach nicht mehr brauchen?
Nein, ich teile das nicht. Zumal wir ja auch andere Ereignisse hatten, beispielsweise bei den Landtagswahlen in Hamburg, in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz. Die darf man ja nicht außen vor lassen. Trotzdem ist es so, dass die Sozialdemokratie in einer schwierigen Phase ist, dass auch die Umstände des letzten Jahres nicht dazu beigetragen haben, dass wir Vertrauenspunkte eingesammelt haben, dass auch die schwierigen Debatten in der Großen Koalition nicht geholfen haben. Und das muss sich ändern. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Wochen da viel für getan wurde. Aber das muss man auch ganz klar sagen, Vertrauen, das erstmal verloren gegangen ist, das kommt nicht kurzfristig wieder.
Stichwort GroKo. In Sachsen hat Schwarz-Rot ja heute dramatisch verloren. Ist das nicht auch ein Signal für die GroKo im Bund?
Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube auch, dass all diejenigen, die vor der Landtagswahl gesagt haben, dass das alles mega dramatisch wird, auch für uns in Brandenburg, sich ja heute Abend erstens einmal eines Irrtums gegenübersehen. Und so ist das auch mit dem Versuch in den letzten Wochen, jeden Teil der Personaldebatte in der SPD zu einer GroKo-Frage zu machen, genauso wie den heutigen Abend. Wir haben unsere Mitglieder befragt vor diesen ganzen Regionalkonferenzen, die jetzt stattfinden. Und unsere Mitglieder interessiert so wie die Öffentlichkeit auch, was sagt die neue Führung zur Rolle der SPD in der Zukunft? Wie gehen wir mit Klimaschutz um? Was heißt das für Verteilungsfragen und gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also all die Fragen, die Menschen einfach im ganz normalen Leben umtreiben, interessieren auch unsere. Und das wird in den nächsten Wochen eine große Rolle spielen. Und die Erwartungshaltung an uns, die ist ja nach wie vor da. Und die Menschen wollen jetzt schlicht und einfach sehen, werden wir dieser Rolle gerecht? Dazu werden wir in den nächsten 6 Wochen in 23 Regionalkonferenzen eine gute Gelegenheit haben. Und ich hoffe sehr, dass dieser Prozess dazu beiträgt. Ich bin da sehr hoffnungsvoll.
Thorsten Schäfer-Gümbel, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Ergebnisse der heutigen Landtagswahlen kommentiert jetzt Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Im Wahlkampf haben Michael Kretschmer und Dietmar Woidke den Bürgerdialog bis zur Erschöpfung geführt. Es hat sich gelohnt. Als Zuhörende und als Kümmerer haben die Regierungschefs verhindert, dass die AfD in Brandenburg und Sachsen stärkste politische Kraft geworden ist. So weit, so gut. Aber nur weil das Schlimmste verhindert wurde, gibt es noch keinen Anlass zur Entwarnung. Mit starken Wahlergebnissen erzwingt die AfD nach Sachsen-Anhalt und Thüringen nun auch in Brandenburg und Sachsen die Bildung von 3 Parteienbündnissen, damit ohne sie eine Regierungsmehrheit zustande kommen kann. Derart breite Bündnisse funktionieren oft nur mit Minimalkompromissen. Die Folge: an Profil verliert, wer koaliert. Genau diese Konturlosigkeit der Parteien der Mitte macht es den Rechtspopulisten von der AfD leicht, sich mit scheinbar klaren Positionen als vermeintliche Macher zu präsentieren. Mittelfristig dürfte also die AfD aus 3er-Regierungsbündnissen den stärksten Nutzen ziehen. Wir haben heute Abend viele Gründe für die außerordentliche Stärke der AfD im Osten gehört. Kaum aber den für mich stichhaltigsten. Weit mehr als den Westdeutschen wurde den ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürgern in den letzten 30 Jahren Veränderungsbereitschaft abverlangt. Und jetzt schon wieder Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung. Davon profitiert die AfD, weil sie unterschwellig verspricht, fast alles soll, vieles kann so bleiben, wie es ist. Dieses Versprechen kommt im Osten besonders gut an, weil dort überdurchschnittlich viele von Veränderungen die Nase voll haben. Wir lernen, die Auseinandersetzung mit der AfD wird noch lange dauern. Zu führen ist sie mit ihren Wählern im Bürgerdialog, behutsam im Ton und beharrlich in der Sache.
Thomas Baumann kommentierte. Es war gegen 4.40 Uhr, noch mitten in der Nacht, als die ersten deutschen Bomben ihr Ziel trafen. Die Wehrmacht hatte den Überfall auf Polen gestartet und das kleine Grenzstädtchen Wielun war das erste Ziel der Luftwaffe. Ein Vorzeichen dessen, was in den kommenden 6 Jahren folgen sollte. Heute Morgen, vor 80 Jahren, fand dieser Angriff statt, der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und genau dort, in Wielun, noch vor Morgengrauen, trafen sich heute die beiden Präsidenten Deutschlands und Polen, um der Opfer zu gedenken und ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Christine Joachim.
4.40 Uhr, Sirenengeheul, so wie damals vor 80 Jahren, als die Sturzkampfbomber der deutschen Luftwaffe ihren Angriff auf die polnische Kleinstadt Wielun fliegen. Zivilisten im Schlaf überfallen, die Stadt militärisch völlig unbedeutend. Einen Akt der Barbarei nennt es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute, einen Terrorangriff, der deutlich machte, welche Schrecken nachfolgen sollten.
Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft und ich bitte um Vergebung.
Und er wiederholt diese Sätze auf Polnisch. Ein starkes Zeichen vor den wenigen Überlebenden des Angriffs, die es noch gibt. Ihre Geschichte kannten bisher selbst in Polen nicht viele, denn jahrzehntelang war die Westerplatte vor Danzig Symbol des Zweiten Weltkrieges. Hier gibt es Heldengeschichten zu erzählen. 7 Tage hatte sich die polnische Armee gewehrt. Wielun war nur ein feiger Angriff, die Menschen hier hatten keine Chance. Dass heute zum ersten Mal ein deutscher Präsident zusammen mit dem polnischen hier gedenkt, wird von beiden Seiten als außergewöhnliche Geste der Versöhnung verstanden. Sie sind hier eine Form der moralischen Wiedergutmachung. Das Wichtigste ist, dass Sie, Herr Präsident, hierher gekommen sind und sich der Wahrheit stellen, einer sehr schweren Wahrheit für Deutschland. Bei der zentralen Gedenkfeier am Mittag in Warschau neben Steinmeier Gäste aus mehr als 30 Ländern. Unter ihnen auch US-Vizepräsident Mike Pence und Kanzlerin Angela Merkel. Von Reparationszahlungen wie in den Tagen zuvor spricht hier heute niemand. Steinmeier sagte in seiner Rede nur, dass erlittenes Leid und Unrecht weder ungeschehen gemacht noch aufgerechnet werden könnten. Doch er gibt das Versprechen, niemals zu vergessen. Ein wichtiges Zeichen. Seine Rede war schön und bewegend. Ich konnte sehen, wie schwer es für ihn war, hier zu sprechen. Er hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir hier zusammenkommen. Am Ende läuten die Gäste eine Glocke, gegossen für eine von den Deutschen zerstörte Kirche in Wielun. Die Glocke trägt die Aufschrift Erinnerung und Mahnung, dass sich Gleiches niemals wiederholt.
Und damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga, da spielten heute Mannschaften, die eher einen mittelmäßig bis miesen Saisonstart hingelegt haben. Eintracht Frankfurt, das gerade nach einem rasanten Spiel in der Gruppenphase der Europa League in die Europa League eingezogen ist. Das gewann am Abend dann aber mit 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Und Werder Bremen, bislang gänzlich ohne Punkt, wollte zu Hause gegen Augsburg auch mal wieder feiern. Ob das geklappt hat, weiß Jana Betten.
Werders Yuya Osako schreit die Freude heraus. Er ist der Mann eines unterhaltsamen Fußballspiels. Werder mit einer Menge Spielfreude und dem frühen Führungstreffer durch den Japaner. Aber auch wie schon in den Partien zuvor mit Defensivproblemen, Ruben Vargas mit dem Ausgleich. Noch keine Viertelstunde ist gespielt, munter geht es weiter auf den erst 19-jährigen Josh Sargent. Wieder führt Werder. Augsburgs Lichtsteiner sieht gelb-rot, was aber keinen Einfluss auf die Mentalität des Teams hat. Der Ausgleich nur 52 Sekunden nach Wiederanpfiff, ein nervenaufreibendes Hin und Her, das Yuya Osako entscheidet. Der erlösende 3:2 Siegtreffer für die Bremer, die ihren ersten Saisonerfolg feiern.
Eintracht Frankfurt gewann zum Abschluss des Spieltages gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1. Die Gäste starteten besser und gingen nach 36 Minuten durch Ruven Hennings in Führung. Frankfurt fand ohne seinen Sturmstar Ante Rebic, der kurzfristig nach Italien wechseln will, zunächst schwer ins Spiel. Erst nach der Pause spielten die Hessen packender. Den Ausgleich zum 1:1 in der 57. Minute erzielte der eingewechselte Neuzugang Bask Dost. Die Düsseldorfer Abwehr machte es den Niederländer leicht, sein erstes Tor für Frankfurt zu erzielen. In einer spielerisch schwachen, aber von beiden Mannschaften sehr intensiv geführten Schlussphase kam Frankfurt noch zum Erfolg. 4 Minuten vor dem Ende war es Gonzalo Paciencia, der für den entscheidenden Treffer zum 2:1 sorgte. Eintracht Frankfurt kam mit einer Energieleistung zu 3 Punkten und gewann glücklich gegen mutige Gäste aus Düsseldorf.
Und das Wetter ist jetzt auch noch dran. Sven Plöger, der erste Herbstmonat hat begonnen. Bekommen wir das draußen auch zu spüren?
Ich würde sagen, wir bekommen es zu spüren, aber im Süden Deutschland noch gar nicht. Da haben wir nämlich in Richtung Mittwoch dann tatsächlich schon wieder 28 Grad. Herbstmonat übrigens vor allen Dingen aus statistischen Gründen für uns Meteorologen. Jetzt ist noch Sommer bis zum 23. Dann gibt es auch nach dem Kalender den Wechsel. Und in den letzten 2 Tagen waren Gewitter das Thema. Und dieses Bild von Torben Brehme möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schauen Sie mal, oben in der Wolke die Blitze, unten raus die Blitze. Gestern Abend an der Müritz. Aber jetzt ist mit Gewittern vorbei. In der Nacht regnet es vor allen Dingen über Bayern. Das geht morgen Vormittag hier so weiter. Ganz im Norden einzelne Schauer, vielleicht da nochmal kurz Blitz und Donner. Sonst ein freundlicher Tagesstart. Nachmittags bleibt es in vielen Regionen freundlich. Im Norden einzelne Schauer. Nur südlich der Donau regnet es weiter. Da ist auch kalt bei 13 bis 16 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet geht es rauf bis 24 und die Aussichten zeigen dann im Norden mehr Wolken in den nächsten 2 Tagen. Nach Süden wird es immer freundlicher. Nochmal am Mittwoch 28 Grad. Danach ab Donnerstag gehen die Werte ordentlich zurück. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in die erste Septemberwoche.
Ebenfalls, Sven Plöger. Vielen Dank für diese Aussichten.
Danke.
Das waren die Tagesthemen an einem bemerkenswerten Wahlabend. Morgen begrüßt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Und jetzt folgt im ersten das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.